SWR aktuell Kontext.
Mit Gerald Pinkenburg. An diesem Wochenende ist es soweit, der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und es ist so spannend wie nie. Noch könnten die Bayern oder Borussia Dortmund Meister werden. Noch könnte es der SC Freiburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schaffen, Champions League zu spielen. Und der VfB Stuttgart, gehen wir nach unten, in die zweite Liga absteigen. Tauschen könnte der VfB dann mit dem ersten FC Heidenheim, der steht nämlich vor dem Aufstieg in Liga 1. Also viel Spannung drin an diesem Wochenende. Und neben Spielern und Trainern stehen auch die Schiedsrichter natürlich wieder voll im Fokus. Einer von ihnen ist Felix Brüch. Er ist einer der profiliertesten Unparteiischen in der Bundesliga. Über seinen Job habe ich mit ihm gesprochen und auch gefragt, ob Schiedsrichter denn die Prügelknaben der Nation sind. Es wäre aktuell Kontext heute mit Gerald Pinkenburg und Felix Brüch. Wie wird man Weltschiedsrichter?
Das ist ein Prozess über viele Jahre. Also ich musste über viele Jahre auf Top-Niveau Spiele pfeifen. Und es gibt jedes Jahr eben diese Wahl, wo auch dann der Weltfußballer gewählt wird und der Welttrainer und der Welttorhüter und eben auch ein Weltschiedsrichter. Das ist eine Jury aus Journalisten, die ich nicht alle kenne, aber weltweit. Ja, und dann habe ich halt in den beiden Jahren die meisten Stimmen bekommen und habe mich darüber sehr gefreut.
Weltschiedsrichter heißt natürlich auch, Sie haben sehr, sehr viele internationale Spiele auch in Ihrer Karriere gepfiffen. Sie schreiben in Ihrem Buch aus kurzer Distanz vor allen Dingen über die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, die 2018 dort stattgefunden hat. Erzählen Sie mal ganz kurz, wie war es am Anfang, als Sie dorthin kamen nach Russland? Was haben Sie dort erlebt?
Ja, ich schreibe vor allem über dieses Turnier, weil das ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist. Und das fängt genau da an, wo sie ansetzen. Ich bin hingefahren und habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Das ist für einen Sportler ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt. Im Hotel, in seinem Zimmer, irgendwo in seiner Sicherheit. Ja, weil man dann irgendwann später mal rausgeht in die Unsicherheit. Man legt den Ball dann auf den Platz und 70.000 sind im Stadion. Und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was passiert. Und es war nicht so meine Welt. Ich war zwar oft vorher schon in Russland, auch oft in Moskau, habe da viele Spiele gepfiffen, auch in anderen Städten des Landes, und da hat es immer geklappt, aber in dem Fall kam ich da an und es hat irgendwie nicht funktioniert und damit kam ich nie in diese gute Stimmungslage und dann ist das Turnier wirklich an mir vorbeigelaufen.
Was hat denn nicht funktioniert? Lag es wirklich an dem Land? Lag es an den Menschen dort oder woran hat es gelegen?
Nee, überhaupt nicht. Also das Land und die Leute überhaupt nicht. Die waren ja auch damals, haben uns ja wirklich auch willkommen geheißen. Ja, nee, das war damals so die Gruppe der Schiedsrichter. Das war das erste Turnier mit Videoschiedsrichter. Das heißt, es gab viel mehr Schiedsrichter. Die Gruppe war viel größer als normal. Und das hat mich so ein bisschen überfordert. Das hatte ich irgendwie nicht erwartet, obwohl ich es hätte erwarten können. Das war dann auch eine Frage in meiner Vorbereitung. Das Hotel war nicht so gut. Ja, ich gehe gerne mal in die Badewanne. Das ist auch für meinen Körper gut, für die Muskulatur. Und dann habe ich das Badewasser eingelassen, da war das dann ziemlich gelb, dann ging das auch nicht und solche Kleinigkeiten, ja, aber alles Dinge, mit denen ich in meinem Leben immer zurechtgekommen bin und das habe ich öfter mal auch eben auch gehabt, dass irgendwas nicht funktioniert, aber in dem Fall habe ich es eben nicht geschafft und habe eben nicht den Schalter umlegen können und das hat mir das Turnier gekostet.
Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, wenn Sie ein internationales Spiel pfeifen, auch bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, das haben Sie ja diverse Male erlebt. Im Vergleich dazu, ich sag mal, ein ganz normales Bundesligaspiel. Gibt's da Unterschiede? Gehen Sie da anders ran? Ist die Anspannung da, die Sie spüren, eine andere?
Ja, es gibt schon Unterschiede, ja. Der Druck ist natürlich ein Tick größer und Druck macht ja was mit den Menschen. Das heißt, vielleicht ist die Vorbereitung dann auch ein bisschen intensiver. Geht auch dann schon los, man fliegt ins Ausland und man fliegt nicht von München nach Hamburg, sondern ich fliege dann von München eben nach Moskau oder nach London. Und das macht ja was mit einem auch. Man weiß, Champions League ist dann abends noch mehr Öffentlichkeit, man ist noch mehr unter dem Brenngas. Das macht was mit mir, hat auch mit mir gemacht. Und dieses Spiel im Ausland, ich glaube, ich kann schon sagen, da habe ich immer noch eine Schippe drauflegen können.
Bei internationalen Spielen treten ja auch internationale Spieler logischerweise oft gut, gibt es auch in der Bundesliga, aber jetzt nehmen wir mal so Namen, klangvolle wie Cristiano Ronaldo oder auch einen Messi, mit denen sie da dann zu tun haben, sei es jetzt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, sei es in der Champions League oder sonst wo. Wie gehen Sie mit solchen Spielern um? Sind das für Sie, ich sag mal jetzt in ganz großen Anführungsstrichen, auch ganz normale Spieler, wie jeder andere auch? Oder ist da schon so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, Ehrfurcht vor einem solchen Spieler, wenn ein Cristiano Ronaldo da vor Ihnen steht und sagt, du, jetzt pfeif aber hier mal Elfmeter?
Also Furcht oder Angst hatte ich nie. Also das ist auch ein schlechter Wegbegleiter. Ich gehe mit allen Spielern gleich um. Im Jugendfußball früher, in der Bundesliga und in der Champions League. Ich habe immer versucht, die Augenhöhe herzustellen mit dem gesunden Selbstbewusstsein, mit dem ich zu den Spielen reise. Und ja, so habe ich eben dann auch ein Verhältnis oder ein Vertrauensverhältnis zu diesen Spielern aufgebaut.
Sie haben ja auch geschrieben, dass Sie, kurz wenn ich Sie unterbreche, Sie haben ja auch geschrieben, dass Sie Wert darauf legen, dass die Spieler Sie duzen. Warum ist das so wichtig?
Nee, ich lege nicht Wert darauf, aber ich habe das gerne angenommen, ja, weil dieses Fußball-Du irgendwo so eine Nähe herstellt, die dann, wo ich dann auch eher mal wieder auf Distanz gehen kann. Wenn ich dann schon beim Sie loslege, dann bin ich schon auf dem Level auf Distanz und dann kann man vielleicht mit einer weiteren Distanz irgendwas kaputt machen. Also irgendwo muss ich immer wieder gucken, dass ich auch Vertrauen herstelle. Ja, und so ist im Verhältnis dann eben gewachsen. Am Anfang hat man sich so ein bisschen abgetastet, die Spieler in meine Richtung und nicht andersrum. Und in den Zeiten, ich habe Messi und Ronaldo in den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren, weiß ich, 20 Mal gesehen oder gepfiffen. Es gibt auch noch andere, Ibrahimovic, Sergio Ramos, Chiellini. Und irgendwann kennt man sich und irgendwann war dann auch der Zustand, dass keiner mehr den anderen ausgetestet hat, sondern hat sich einfach darauf verlassen, dass derjenige dann seine Leistung abliefert.
Sie haben aber auch geschrieben, Sie wollen nicht everybody's darling sein. Das heißt also schon eine gewisse Distanz, schreiben Sie ja auch, ist besonders wichtig. Das müssen Sie auch ganz klar machen unter dem Motto, hier bin ich habe ein anderes Trikot an und ich bin derjenige, der hier das Spiel leitet.
Genau, richtig. Also everybody's darling wollte ich nie sein. Das passt dann nicht zu meiner Job Description als Schiedsrichter, weil ich weiß ja, wenn ich entscheide, dann sind automatisch schon mal 50% gegen mich, weil ich ja mit einer Entscheidung gegen diese Mannschaft entscheide. Das heißt, wenn ich beliebt sein will oder wenn ich beliebt sein wollte, hätte ich einen anderen Job annehmen müssen, vielleicht Schauspieler oder Comedian. Das habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich diesen Job gewählt habe, weil er unglaublich reizvoll ist und faszinierend. Und da muss ich eben damit zurechtkommen, dass ich eben auch manchmal nicht gemocht werde. Aber wenn ich dafür gut und gerecht entschieden habe, bin ich zufrieden und dann war mein Tag auch erfolgreich.
Jetzt gibt es natürlich auch die unschönen Seiten, die Sie ja auch erlebt haben. Aber nehmen wir mal einen Vorfall, den es Ende April in einem Bundesligaspiel VfL Bochum gegen Borussia Dortmund gab. Da hat Ihr Kollege Sascha Stegemann beim Stand von 1:1 ein Foul an Dortmunds Spieler Karim Adeyemi im Strafraum übersehen. Es gab keinen Elfmeter und auch keine gelb-rote Karte für Bochum. Und vielleicht hat diese Fehlentscheidung Dortmund sogar die Meisterschaft gekostet. Auch in diesem Fall wurde Ihr Kollege regelrecht angefeindet und bedroht. Das haben Sie auch erlebt. Empfinden Sie sich möglicherweise, wenn man das so sieht, auch als Prügelknabe der Nation?
Nee, so sehe ich mich überhaupt nicht. So war ich auch nie. Also dazu war meine Zeit viel zu schön. Ich habe ungefähr 800 Profispiele gepfiffen und wir reden jetzt ja wirklich über Einzelfälle. Wobei natürlich dann dieser Einzelfall auch dann einer zu viel ist und da wird irgendwo eine Grenze überschritten mit Kritik. Das habe ich vorhin schon angedeutet, müssen wir umgehen, wenn wir entscheiden. Aber die Stufe zu Anfeindungen und Bedrohungen, die darf einfach nicht überschritten werden.
Was haben Sie persönlich erlebt?
Ja, nach dieser WM, die an mir vorbeigelaufen ist, war das auch nicht so ganz einfach. Ich habe da auch in dem Spiel einen Elfmeter nicht gepfiffen, der wohl einer war. Also letztlich zwar nicht ganz so eindeutig, aber es wäre besser gewesen, ihn zu pfeifen. Da kam danach so ein bisschen was in meine Richtung. Auch nach einer roten Karte gegen Ronaldo mal. Ja, damals, klar, Social Media, da gab es keine Anfeindungen, aber natürlich wüste Beleidigungen über die sozialen Netze, die ich auch erst seit ein paar Jahren kenne. In meiner Anfangszeit gab es das nicht. Auch da musste ich mich erstmal mit zurechtfinden. Und das ist eigentlich auch schon fies genug. Ja, also diese Beleidigungen aus dem Off, aus der Anonymität, das reicht schon. Und auch da machen diese Menschen einfach viel zu einfach und uns das Leben unnötig schwer.
Wir wissen alle, es gibt bei den Bundesligaspielern, nehmen wir mal die, ein sehr, sehr hartes Training, jeden Tag mit diversen Einheiten. Wie läuft das eigentlich bei Ihnen ab als Bundesligaschiedsrichter? Wie trainieren Sie?
Also wir bekommen Trainingspläne von von Fitnesstrainern. Wir haben so Remote-Trainer, die uns mit Fitnessplänen versorgen, sowohl beim DFB als auch früher bei der UEFA und bei der FIFA. Unser Training wird gemonitort, das heißt, ich muss bei jedem Training eine Pulsuhr tragen, muss dann die Werte in eine Maske einspeichern und dann werden diese kontrolliert. Ich muss auch mein Training beschreiben, das heißt, ich trainiere gläsern für meine Fitnesstrainer. Und ja, und dann reden wir darüber halt auch, wenn mal das Training vielleicht zu lasch ist, dann heißt es ja, jetzt wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und oder wenn ich mal müde werde, kann ich auch sagen, jetzt langsam werde ich müde, das Training ist mir zu anstrengend bei der Vielzahl von Spielen. Ich würde ganz gerne jetzt wieder ein bisschen weniger trainieren. Das kann man also auch abstimmen. Aber nachdem ich die Trainer jetzt auch schon lange begleiten und mich und meinen Körper auch ganz gut kennen, ist es also wirklich auf sehr hohem Niveau. Was ich allerdings gemerkt habe, mit fortschreitendem Alter muss man einfach anders trainieren. Ich kann jetzt nicht mehr so trainieren. Ich werde jetzt bald 48. Ich kann nicht mehr so trainieren wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und das wissen die Trainer natürlich auch. Man muss eben dann irgendwie auch dann gucken, dass man seine Ruhephasen einbaut und regenerativ einiges macht.
Sie haben dankenswerterweise Ihr Alter selber angesprochen. Bislang war es so, dass der DFB gesagt hat, mit 47, also sind Sie jetzt, ist Schluss. Dann müssen Sie aufhören. Finden Sie das gut?
Ja, hat sich jetzt ja geändert. Wir haben das jetzt ja gemeinsam entschieden, dass ich doch ein Jahr weiter pfeifen kann. Also ich werde jetzt dann wieder zum Lehrgang fahren im Sommer und versuchen, den Leistungstest zu bestehen, so wie alle anderen auch. War ein großes Diskussionsthema. Ich habe mich daran nie groß beteiligt. Ich habe mich aber gefreut, dass der DFB mir angeboten hat, dass ich bei guter Leistung und bei einem guten Fitnesszustand verlängern kann. Und dieses Angebot habe ich gerne angenommen.
Leistungstest, beschreiben Sie ganz kurz, was müssen Sie da machen?
Ja, wir müssen Spurts laufen, also das sind 6 Spurts über 60 Meter in 6 Sekunden, glaube ich. Ja, also das passt
Aha,
so, glaube ich.
okay.
Ja, genau. Und dann immer nur ganz kurz Pause. Also das ist dann schon auch eine Leistungsanforderung. Und dann so ein Intervalltest. Das sind 10 Runden auf der Tartanbahn in Intervallen, 75, 25 Meter, auch in Zeitabständen. Also das ist schon anspruchsvoll, aber auch zu Recht. Ja, wir müssen auch dem Spiel folgen. Das Spiel wird immer schneller, die Spieler sind immer fitter und immer drahtiger und immer besser ausgebildet. Also wir müssen schon eben was leisten. Und deswegen ist es auch so, das Alter hat schon auch irgendwo eine Bedeutung für den Schiedsrichter. Man kann nicht ewig pfeifen, wenn man einfach nicht ewig diesem Leistungsniveau folgen kann.
Müssen Sie dann auch mal sagen, wenn da so ein junger Hecht wie so ein Manet dann einfach ihn wegsprintet und sagt, okay, lass ihn laufen?
Nee, ich komme eigentlich noch ganz gut hinterher. Das ist ja auch wichtig. Also gerade Mané habe ich oft gepfiffen in Liverpool, damals mit Salah auch. Also die haben ein unglaubliches Tempo an den Tag gelegt und ich kam da eigentlich immer noch ganz gut hinterher. Und auch, also das klappt noch und deswegen kann ich auch vielleicht noch eine Saison weiterpfeifen, ja.
Und dann?
Ja, dann schauen wir weiter. Vielleicht werden es auch 2, man weiß es nicht. Aber natürlich langfristig werde ich irgendwann mal den Job wechseln und dann vielleicht auch in die Ausbildung der Schiris gehen. Ich habe wirklich viel erlebt und ich glaube, dass ich da doch auch einiges an jüngere Schiris weitergeben kann und das möchte ich auch.
Ich bin jetzt mal ganz gemein, Herr Brüch. Sie haben geschrieben in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich jedes Champions League-Spiel, jede Champions League-Begegnung seit 1956 kennen. Damals hieß es anders. Ich weiß, Pokal der Pokalsieger oder wie das auch immer noch heißt. Ich habe was rausgesucht. 1994, 95. Wer ist Pokalsieger geworden?
Also, Sie meinen jetzt in der Champions League,
Ja, in der
oder?
Champions League, ja.
Genau, also das Finale. Das könnte sein Ajax Amsterdam.
Jo. Wie ist es ausgegangen?
1-0, glaube ich.
Wow. 1-0, tatsächlich. Ajax Amsterdam hat gewonnen gegen den AC Mailand mit 1-0.
In Wien war das Spiel. In
In
Wien.
Wien war das Spiel. Also mehr geht fast nicht. So, jetzt die Champions League-Frage sozusagen. Wer war Schiedsrichter? Wer war Ihr Kollege?
War, glaube ich, Crăciunescu aus Rumänien.
Wow. Nicht schlecht. So schnell kann man nicht
Ja,
googeln, glaube ich.
nee, das kann man nicht. Das war mein Wettbewerb. Champions League war mein Wettbewerb. Wenn da das Licht dann ging, das hat mich immer schon fasziniert und deswegen habe ich jedes Spiel unfassbar genossen. Jetzt können wir den Bogen wieder schließen. Zum Anfang, es war eine tolle Frage von Ihnen. Also da Champions League, das war schon wirklich, da habe ich schon immer noch eine Schippe drauflegen können. Das war schon was Besonderes. Ja, hat mir viel Spaß gemacht.
Gänsehaut haben Sie geschrieben, wenn die Champions League-Hymne ertönt, ne?
Ja, also die Hymne jetzt im Stadion nicht vorm Spiel, da war ich schon zu sehr im
Ja,
Tunnel.
klar. Aber
Aber wenn
das, was
ich
man
die,
so im Fernsehen dann letztlich auch hört,
genau,
diese
aber wenn ich
Champions
so
League
die,
Fanfare sozusagen, ja.
genau, wenn ich die so mal gehört habe oder auch da mal Wir haben ja immer so ein Abschlusstraining gemacht im Stadion am Abend vor dem Spiel und da wurde auch dann mal noch so getestet. Ja, die Hymne ist dann teilweise auch dann wirklich gelaufen während unseres Trainings. Wir waren ganz allein im Stadion. Das waren schon tolle Momente. Das kann man sich nicht kaufen. Das waren wirklich tolle Reisen.
Wie ist denn vielleicht zum Schluss, wie ist denn die Zukunft des Schiedsrichterberufs? Wir haben gehört, dass es tatsächlich wirklich Nachwuchsprobleme gibt. Es gab es letztens zum Beispiel hier so eine tolle Aktion, die hat ihr Kollege Aytekin gemacht, unter anderem mit Nils Petersen hier, Stürmer vom SC Freiburg. Der durfte selber mal pfeifen. Ich glaube, es war so ein Drittligaspiel oder sowas. Oder nee, Kreisklasse war es, glaube ich, sogar. Also es war relativ weit unten, aber also wo man, ich sage mal in Anführungsstrichen, sich mal einen Fehler erlauben darf. Aber das ist wohl ganz gut gelaufen. Das war als Werbung gedacht für den Schiedsrichterberuf. Fehlen tatsächlich Nachwuchskräfte bei Ihnen?
Ja, also wir haben viel verloren die letzten Jahre, auch ja durch so Übergriffe im Amateurfußball. Viele Schiris hören im Laufe des ersten Jahres auf, weil sie eben dann irgendwann sagen, ja, da machen wir nicht mehr mit. Ist ja auch verständlich. Und also da müsste einfach der Fußball auch helfen, dass eben sowas nicht passiert, dass man eben auch dann gerade jüngere Schiris unterstützt, nicht wieder vom Hofe jagt. Klar, wir machen jetzt Werbung und Marketing und dadurch, glaube ich, können wir auch viele, viele neue Schiris gewinnen. Die Aktion, die Sie angesprochen haben, fand ich auch ziemlich gut. Aber dann müssen wir natürlich auch dann bei der Stange bleiben und da müssen wir alle zusammenhalten. Ja, auch dann die Eltern, dass sie meinen anderen Eltern sagen, jetzt hör doch mal auf, da immer reinzurufen oder auch sonst irgendwie, dass man einfach die Schiris unterstützt in den Anfangsjahren, weil wie gesagt, das erste Jahr ist das Schwierigste und das müssen wir überstehen und dann haben wir auch wieder ein gutes Fundament für die Zukunft.
Jetzt wollen natürlich die jungen Kerle, so wie jeder Spieler, der irgendwann mal als Jugendlicher anfängt, irgendwann in die Bundesliga. Wie lange dauert es, bis man dahin ist?
Ja, es ist lang. Also 10, 12 Jahre muss man rechnen. Als Schiri braucht man ja nicht nur dieses Talent und die technischen Fähigkeiten, sondern man braucht auch eben irgendwann mal so eine gewachsene Persönlichkeit, ja, mit Menschen umgehen und Menschen verstehen und ein bisschen auch führen. Und deswegen ist es schon auch gut, dass es eine gewisse Zeit braucht. Also mindestens 10 Jahre, eher mehr. Aber auch der Weg ist schön. Ja, dann diese Aufstiege und dann eben von der Kreisklasse mal irgendwann ist man dann im oberen Amateurbereich und dann ist man mal in der dritten Liga. Das ist eine tolle Zeit. Man lernt viele Menschen kennen, viele Orte auch in Deutschland, Europa. Ich durfte die ganze Welt kennenlernen. Also da ist schon wirklich was drin und ist ein toller Job. Kann ich nur empfehlen.
Auch für Frauen, wie sehen Sie das? Nachdem Bibiana Steinhaus ja jetzt aufgehört hat, ist keine Frau mehr in der Bundesliga. Finden Sie es schade?
Ja, das ist schade, aber wir haben Frauen, die halt in anderen Ligen pfeifen, in der dritten Liga und so. Also da haben wir schon auch welche, könnten natürlich auch noch mehr gebrauchen. Aber auch für Frauen ist es was Tolles, ja, weil das ist ja auch eine Führungsaufgabe und man macht Sport, ja, es ist auch gut für den Körper, auch für so einen Ausgleich, ja, am Wochenende irgendwie an der frischen Luft. Also es ist wirklich eine spannende Aufgabe und ja, also Jungs und Mädels. Herzlich willkommen. Wir nehmen alle und wichtig ist eben, dass man sich nicht von dem ersten Gegenstoß umhauen lässt, beziehungsweise auch die Botschaft an den Fußball, dass es eben diesen ersten Gegenstoß einfach nicht gibt, weil dadurch macht man auch einfach wirklich viel kaputt. Und der Fußball braucht nicht nur gute Stürmer und Torhüter, sondern wir brauchen auch gute Schiedsrichter.
Das war der SWR Aktuell Kontext mit Gerald Pinkenburg und dem Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brüch. Dessen Buch aus kurzer Distanz ist im Econ Verlag erschienen und kostet 24 Euro. 99.